Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Männer, die weinen. Der Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen, alle anderen Menschen, die gerne weinen und einfach gerne Podcasts hören. Wie auch den unseren, heute in einer verschlafenen Version. Gerade aufgewacht, frisch aus den Federn, sitzt mir virtuell gegenüber Felix. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen.
Guten Morgen, ja, Sonnenschein.
Genau. Heute mal in einer Sonderform. Es ist Sonntagmorgen, 9.18 Uhr, in dem Moment, in dem wir gerade aufnehmen. Ja, Felix, du hast nicht lang geschlafen heute. Ich möchte darauf hinweisen, dass 6 Stunden kein ausreichendes Maß sind, auch wenn man sich das in der westlichen Welt gerne so erzählt. Aber wie geht's dir?
Es geht. Ich weiß, das ist richtig, das ist nicht so das beste Maß an Schlaf. Aber für mich ist es immer ein ausreichendes. Das geht nicht so viele Tage am Stück. Aber ich weiß genau, dass ich 1 oder 2 Tage kann ich auch mal 6 Stunden schlafen und dann funktioniere ich trotzdem. Das ist so mein Minimum, damit ich irgendwas hinkriege. Und ich sehe ja ein, dass es ein bisschen wenig ist, aber ich kann ja dafür heute Nacht mehr schlafen.
Männer, die gähnen heute.
Ich entschuldige mich im Vorfeld. Das wird eventuell noch ein paar Mal passieren. Aber so ist es. Ich bin ja hier geistig voll dabei.
Sehr schön.
Ja. Ja, sonst ist aber auch in Ordnung. Ne? Bin ja meine Eltern besuchen gerade. Das ist immer ganz schön.
Bist du im Keller?
Ja, ich sitze im Keller.
Ist er beheizt?
Ja.
Ja. Schön, also du hast keine kalte Nacht hinter dir.
Nein, ich habe keine kalte Nacht hinter mir.
Ja, wunderbar.
Der ist sogar so warm, dass ich gestern erstmal das Fenster aufmachen musste für eine halbe Stunde, damit ich hier in Ordnung schlafen kann, weil das war nämlich echt ein bisschen stickig.
Also heute live aus Berlin und einem Keller in Niedersachsen.
Das ist Qualität.
Podcast. Ja, sehr authentisch.
Ja, wie ist es denn bei dir?
Ja, ich bin nicht im Keller. Ja. Gott sei Dank, denn mein Keller ist so voller Spinnweben und Zeug und wahrscheinlich keinerlei Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte, dass das ein Desaster wäre. Ich sitze in meinem lichtdurchfluteten Zimmer, Sonne ist gerade schön aufgegangen und blauer Himmel.
Oh, schön.
Es strahlt richtig, es ist ein schöner Morgen. Ich habe ein Glas O-Saft konsumiert, bisher aber noch nicht gefrühstückt. Das mache ich gleich mit meiner Freundin zusammen. Die sitzt, wie auch schon die letzten Folgen, hinter mir im Bett und guckt eine Serie und hört uns, glaube ich, nicht richtig, weil sie Kopfhörer auf hat. Genau, das ist eine ganz, ganz kuschelige Atmosphäre. Es ist so kalt noch in meinem Zimmer. Ich schlafe immer bei kühlen Temperaturen, weil ich gemerkt habe, dass mir das richtig gut tut.
Ja.
So beim Einschlafen und so ist ja auch so ein erwiesener Faktor, aber ich fand es mal scheiße und dann habe ich es ausprobiert und dann fand ich es doch gut. Ich sitze jetzt mit so einer Decke um die Schultern, wie ein König mit Löwenfell. Nur, dass es bei mir einfach so eine IKEA-Tagesdecke ist.
Ein veganes Löwenfell.
Genau. menschlich getötet und so. Ja, genau, nö, ich fühl mich ganz gut. Bin auch noch nicht so ganz aufgetaut, glaube ich. Man hört es in meiner Stimme noch so ein bisschen, dass ich noch nicht so lange wach bin und sie noch nicht so viel benutzt und geölt habe. Aber das ist auch ganz gut, weil wenn ich nach einem Kita-Tag, wo ich so viel rede und auch laut rede, einen Podcast aufnehmen würde, hätte ich danach sicherlich so eine richtig kratzige, verbrauchte Stimme. Ja, und ich freue mich, dass wir den Podcast aufnehmen. Ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich komplett einfach aus der Welt gefallen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Denn du hattest mir ja verordnet, dass ich einen Social Media Detox vornehmen soll. Den habe ich auch geschafft. Aber deshalb habe ich überhaupt nicht unser Insta-Game gefahren und ich habe überhaupt keinen Input bekommen und ich weiß überhaupt nicht, ob noch Menschen unseren Podcast hören und
doch.
Fühle mich so ein bisschen unvorbereitet in dieser Folge.
Immer also, noch.
Weißt du, einfach so auf das Weltgeschehen, auf das Podcast-Weltgeschehen. Aber ich habe gesehen, dass du schöne Stories gemacht hast, als ich heute mal kurz über meinen Browser reingeguckt habe und so einen eigenen Stil auch noch ein bisschen reingebracht hast. Das fand ich sehr schön. Also es hat mir auch gute Laune gemacht. Schön. Außerdem hat mir gute Laune gemacht, du hast es gestern sicherlich auch verfolgt, du hast ja auch Social Media noch, dass Donald Trump die böse Orange tatsächlich keins bekommt und Joe Biden das wesentlich geringere Übel gewählt ist. Wie alle wichtigen Neuigkeiten in der Welt habe ich diese Neuigkeit auf dem Klo verlesen.
Schön. Schön.
Oh Gott. Es gibt die Story, dass zum Beispiel mein Vater auch auf dem Klo im Radio gehört hat, dass Freddie Mercury gestorben war damals. Also in der Familie Briegel erfährt man wichtige Nachrichten immer auf der Toilette. Ich hoffe, das ist bei mir jetzt auch irgendwann vorbei und ich kriege die auch in günstigeren Situationen mit.
Man weiß es
aber
nicht.
Aber ja, das hat mir gestern auch noch sehr viel gute Laune gebracht. Und ich habe mit dem alkoholfreien Radler meiner Freundin darauf angestoßen, dass es uns jetzt 4 Jahre lang vom Weltschmerz her vielleicht ein bisschen besser
geht. Ja, das ist ganz lustig.
Mal sehen.
Also tatsächlich habe ich gestern meine Mutter zu einer Freundin von ihr gefahren und dann nachts wieder abgeholt um 1 Uhr. Und dann dachte ich mir so, ach, guck mal, wie sich die Sachen ändern über Jahre. Ne? Früher hat mich die Mama überall hingefahren und abgeholt. Stimmt. Und jetzt fahre ich die Mama irgendwo hin und hole sie da ab. Es ist, oh, how the turntables, wie man so schön sagt.
Shoutout an deine Mama und auch an meine Mama, die den Podcast vielleicht auch wieder als erstes hören wird, zumindest bei meiner. Die ist wahrscheinlich schon entsetzt, dass er noch nicht online ist.
Ja, tut mir auch leid. So ist es, aber dafür kommt er jetzt brühwarm quasi.
Genau. Also,
so warm war noch keiner.
Also genau, Felix, direkt. wie war es denn ansonsten in der Woche emotionaler Sicht? Hast du Angst gehabt, geweint? Was hat deine Angststörung so gemacht? War sie überhaupt zu spüren?
Meine Angststörung ging eigentlich ganz gut. Ich habe einmal hatte ich so einen leichten Trigger. Das war aber auch mehr so Nervosität, aber das passiert ja bei mir ganz gerne anscheinend, dass sobald ich auch so ein bisschen nervös werde, ist halt die Angst vor der Angst, ne? Und sobald du halt so ein bisschen Angstgefühle hast, die können ja sogar irgendwie mehr oder weniger, ja genau, kann ja auch mehr oder weniger begründet sein, dann ist man gleich mal so, oh. Ich habe es aber tatsächlich diese Woche geschafft, 2-3 Tage hintereinander sowas wie Sport zu machen. Und das hat mich sehr gefreut. Ich habe einen leichten Muskelkater in Teilen meiner seit langem mal wieder beanspruchten Muskeln. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich habe dann eine E-Mail gekriegt von der Uni, wo ich mich auf eine Doktorandenstelle beworben habe. Und als ich das gesehen habe, dass ich von der eine E-Mail gekriegt habe, war ich so. Und dann guckte ich und es war halt stumpf einfach in der E-Mail stand nur drin: Ja, guten Tag, wir gucken uns jetzt die Bewerber an, wir melden uns dann. Im Zweifel kriegen die guten Bewerber im Dezember ein Vorstellungsgespräch. Kann aber auch noch länger dauern wegen Corona. Bis dann, tschüss. Das heißt, ich habe dann erstmal die Panikattacke bahnte sich schon an, so nach dem Motto: Ah, die haben dich wieder nicht genommen. Und ich habe mir da auch schon, ne, ich habe das auch schon irgendwie so. Dann selber negativ bestätigt quasi. Meinte so, ja, gut, die Nummer ist ja wahrscheinlich durch. Dann war es aber so gar nicht. Sondern es war tatsächlich einfach nur ein technisches Update, was da gekommen ist. Das war dann ein bisschen witzig. Aber das war, glaube ich, das Nächste, was ich da hatte daran. Und ich überlege, ob ich geweint habe. Ich glaube, ja, ein bisschen. Weil ich eine ganz schnuckelige Serie gefunden habe. Diesmal ist sie nicht so weltbewegend genial wie Kipo, aber ist tatsächlich ganz süß. Irgendwie sind so 12 Folgen, 20 Minuten, ist eine japanische Serie und heißt Samurai Gourmet. Und es geht, oder Gourmet Samurai, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall geht es um einen 60-jährigen Japaner, der in den Ruhestand gegangen ist. Und nicht weiß, was er mit sich und seiner Zeit anfangen soll. Und ein Hobby für sich entdeckt, und zwar alleine essen gehen. Und das ist so knuffig, weil dann geht der Mann alleine essen. In der ersten Folge ist er so draußen, weil seine Frau ihm gesagt hat, so, und jetzt, wo du in Rente bist, da kann man sich ja mal ein neues Hobby aussuchen. Viele Leute machen das so. Vielleicht gehst du einfach laufen oder so. Und er geht halt so walken. Und dann läuft so ein uralter Rentner straight an ihm vorbei und er fühlt sich erstmal herausgefordert und rennt dann da so einmal um den Park und ist dann völlig erschöpft und geht essen und sitzt dann da in so einem Diner und sieht an der Wand so Werbung für Bier und meint so, oh, ein Bier. Nein, ich kann nicht, ist ja mitten am Tag. Ich bin ja Rentner. Und dann kauft er sich ein Bier und ist ganz zufrieden. Und das ist so knuffig, dass ich da ein klein bisschen ein Tränchen verdrückt habe, weil ich so dachte, oh, wie niedlich.
Sehr niedlich auf jeden Fall.
Das, genau, das war so meine Woche. Wie war es denn bei dir dahingehend mit der Angst und dem Weinen?
Also angsttechnisch ging es auf jeden Fall diese Woche. Ich hatte gar keine Zeit, um Angst zu haben. Es war eine sehr volle Woche. Ich habe ja eine Stelle in der Kita, in der ich 30 Wochenstunden habe.
Ja.
Meistens, gerade weil ich wegen Uni auch mal ein paar Tage frei bekommen habe, arbeite ich immer so stückchenweise meine Überstunden ab, habe dann so im Schnitt 32 Wochenstunden. Mhm. 4 Tage lang 8 Stunden, kommt ganz gut hin, ist wie so ein normaler Vollzeitjob, nur dass ich den Freitag frei habe. Mhm. Diese Woche ging das nicht. ein wichtiger Kollege von mir, der den Bereich eigentlich, in dem ich arbeite, so ein bisschen leitet, ist krank gewesen und dann bin ich so ein bisschen in die Bresche gesprungen und habe die ganze Woche durchgeackert. Immer 8 Stunden, manchmal 8,5 und Mittwoch auch 10. Das war eine sehr volle Woche und das Gute daran ist, dass es mir sehr viel gegeben hat einfach. Ich habe mich dadurch sehr bestätigt gefühlt und auch irgendwie kompetent, weil ich das Ganze ganz gut organisieren konnte und einfach gemerkt habe, wow, okay, du bist auch wieder fachlich gewachsen in der Zeit, in der ich das letzte Mal so gespürt habe.
Ja.
Aber gleichzeitig war dadurch meine Tagesaktivität sehr eingeschränkt. Also ich bin mit dem Fahrrad gefahren, das heißt, der Weg nach Hause ist eine ganze Ecke, gerade wenn man entspannt fährt, wenn man sich nicht wie ich morgens beeilen muss, wenn man fast zu spät kommt. Ja, und dann sitzt du da, kommst du erst 18 Uhr zu Hause an, muss ich noch kochen und dann 1-2 Stunden vielleicht noch irgendwas tun, bevor es dann eben wieder ins Bett geht, weil ich genau wusste, ich muss ausgeruht sein, ich kann mir nicht lange erlauben, irgendwie Zeit zu verschwenden. Social Media hatte ich auch nicht zum Prokrastinieren, insofern, das war echt ganz gut, dass du mir diese Woche diese Aufgabe gegeben hast. Ja, und dann nächsten Tag aufgewacht, wieder arbeiten gegangen. Also es war wirklich eine sehr arbeitslastige Woche, ich hatte aber auch Therapie zum Beispiel und Angst hat diese Woche wirklich keine so große Rolle gespielt, zum Glück. Muss ich also sagen. Das Einzige war, das war so eine ängstliche Aufregung durch die US-Wahl bedingt. Ich habe auch eine Nacht dann auch nur, weiß ich nicht, 5 Stunden geschlafen vielleicht, weil ich in der Nacht aufgewacht bin und dann um 4 Uhr morgens oder 3:45, glaube ich, einen amerikanischen Streamer geguckt habe, der das Ganze eben gecovert hat.
Ja.
Und da sah es gerade alles rot aus. Es war ganz fürchterlich. Also Trump lag in sehr vielen Swing States vorne, die Biden letztendlich gewonnen hat. Und das, oh, dann bin ich völlig, das war auch total sinnfrei. Also warum gucke ich mir das an? So, es war überhaupt nichts entschieden. Es war klar, in Election Night wird das Ergebnis nicht bekannt gegeben. Aber egal, das hat auf jeden Fall meine Anxiety total losgetreten. Und dann konnte ich kurz nicht einschlafen. Und oh, ganz furchtbar. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und bin mit dem National Public Radio auf dem Ohr, NPR, kann ich nur empfehlen, wenn man sowas wie ARD-mäßigen Journalismus in Amerika verfolgen möchte. Da habe ich die NPR-Dauersendung auf den Ohren gehabt, während ich zur Arbeit geradelt bin. Das hat mich wieder so ein bisschen beruhigt, weil es da auch, dann doch so aussah, als würde im Moment alles so verlaufen wie, ja, im Endeffekt antizipiert. Dass auf jeden Fall nichts entschieden sei. Und dann auf dem Rückweg von der Arbeit, da sah es dann schon so aus, als würde Biden das Ruder herumreißen. Und dann war ich tatsächlich beruhigt. Und ich habe auch gemerkt, wie sehr mich diese ganze Wahlgeschichte belastet hat. Denn mein einziger Moment in dieser Woche, glaube ich, in dem ich wirklich auch fast geweint hätte, war gestern, als ich realisiert habe, es ist vorbei. Die Orange ist abgewählt. So, tschüss, Wiedersehen. 4 Jahre haben wir jetzt wenigstens ein bisschen Ruhe, bis dann Donald Trump Jr. Präsident wird. Aber es ist auf jeden Fall für mich total spürbar, dass mich diese Präsidentschaft auch als jemand, der sehr an so politischen Aktionen in der Klimakrise interessiert ist, belastet hat, weil da einfach nichts passiert, weil alles irgendwie nur noch schlimmer wurde, weil da so viele Rückschritte erfolgt sind, weil man so seine Zukunft zerbröseln sieht. Und das ist jetzt erstmal vorbei. Und da kann man darauf hoffen, dass das im nächsten Jahr, ab Januar, dann endlich wieder besser wird, dass die dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten und so. Also da setzte sich so eine Wirkungskette bei mir gedanklich in Gang, wo ich wirklich gemerkt habe, da ist so eine Weltschmerzlast mir wirklich von den Schultern gefallen.
Ja, das ist schön.
Und als jemanden, den sowas immer sehr belastet, weswegen ich auch diese Woche, glaube ich, ganz positiv davon beeinflusst war, nicht so viel Nachrichten zu konsumieren über Instagram, hat das wirklich große positive Folgen gehabt, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das waren meine Momente. Ja, Neuigkeiten, Nachrichten, sehr viel Input. Wir haben es, vielleicht können wir es jetzt schon mal so ein bisschen einbinden. Also wie schon gesagt, du hast mir aufgebunden, dass ich diese Woche einen Social Media Detox mache. Und ich habe die Folgen dieses Social Media Detoxes, also dem kompletten Verzicht auf alle sozialen Medien diese Woche, ich hab gespürt, dass das so viel Einfluss auf mich hat und auf meinen Alltag in einer Woche, in der das wirklich auch anders eine Katastrophe geworden wäre, dass ich vorgeschlagen habe, wir machen das zum Thema. Generell einfach wir und Social Media und Auswirkungen auf unser Leben, dass wir hier sitzen und das unser Thema geworden ist. Und ich kann ja auf jeden Fall mal anfangen und berichten, die Reflexionsaufgabe jetzt so ein bisschen vorziehen, bis du dann am Ende nochmal deine erläuterst. Ich weiß nicht, Felix, wollen wir vielleicht so anfangen, seit wann benutzt du denn Social Media, was war dein erster Kontakt damit, welche Plattform und wie hat sich das im Laufe deines Lebens entwickelt?
Weißt du, ich glaube, die erste Social-Media-Plattform, bei vielen von uns muss Schüler-VZ gewesen sein.
Safe, safe, bei mir auch.
Ja, und da war ich 14, würde ich sagen. 13, 14, um den Dreh.
Ja.
Bei Facebook war ich nicht, bis ich 16 war, glaube ich. Also da lag noch was zwischen. Bei Instagram war ich nicht, bis ich 17 war. Instagram fand ich immer kacke, das war für Hipster, dachte ich. ich war damals auch noch ein anderer Mensch. Ich bin erst seit ganz kurzem bei Twitter, muss ich sagen. Das ist echt noch nicht, das ist dieses Jahr passiert. Ja, und das ist, Schüler-VZ war noch eine ganz andere Nummer so. Es hat ein ganz anderes Gefühl, also ganz anderes Feeling. Ich kann das gar nicht mehr, ich kann mich da auch nur noch so vage dran erinnern, wie sich das angefühlt hat.
Die Website existiert tatsächlich noch von diesen ganzen MeinVZ-Sachen.
Ja?
Und es ist ein bisschen gruselig, auch wie das alles noch so aussieht. Es sieht alles so, ja, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt mal eingebe, MeinVZ, das sieht alles so alt aus und so.
Ja, aber das ist doch, sind die nicht auch pleite gegangen? So, da kümmert sich doch gar keiner mehr drum.
Also alleine diese Website, die ist so klein, weißt du, man kann sich doch registrieren. Lass mal aber MeinVZ eine Seite aufmachen. Also das sieht alles so richtig alt aus. Auch das Internet hat ein Design, was antiquiert wirkt irgendwann. Das ist wie wenn du alte YouTube-Designs siehst, wie das mal aussah mit den Sternen und solche Sachen. Boah, furchtbar. Mein Verzeichnis. Bist du schon drin? Fragezeichen, der damals unter pubertär agierenden Menschen von Schüler-VZ auch immer ein sehr mit Dorian-Gag war und das Motto, bist du schon drin? genau, Schüler-VZ, auf jeden Fall. Da musste man eingeladen werden, Felix. Ja.
Das war noch,
du wurdest auch eingeladen.
Ja, das war, also eigentlich ist das gar nicht so ein blödes, Prinzip.
Ja, aber wer ist denn dann als erstes drin gewesen? Das muss ja irgendwie angefangen haben. Ja,
das
damit.
Ist richtig. Aber,
wer war zuerst da, die Hände oder das Ei?
Ja. Aber ich fand, im Grunde war das ein ganz gutes Prinzip. Meine Beutecousine hat mich damals eingeladen. Mit der bin ich nur angeheiratet, verwandt, aber frag mich nicht wie. Ich will ja vergessen. Aber Grüße gehen raus an Franzi. Die hört den Podcast nicht, die weiß nicht mal, dass es den gibt, aber das ist egal. Ach ja, nee, das war schon was, ne? Und dann wurde es halt immer mehr auch. Facebook war am Anfang noch so eine Plattform für mich, da hast du lustige Spiele gespielt. So.
Ja, aber auch bei Schüler-VZ ging das ja auch.
Ja, Schüler-VZ war halt zu der Zeit, war ich bei Schüler-VZ, wo ich auch krass gemobbt wurde an der Schule. Oh. Deswegen ist Schüler-VZ bei mir immer so ein, das war schwierig. Schwierig.
Aber da ganz ehrlich, wenn ich mich da auch dran erinnere, bei Schüler-VZ gab es so eine Pinnwand auf dem Profil. Mhm. Und du hast über diese Pinnwand mit Menschen geschrieben. Und wenn ich mich recht erinnere, das war komplett public alles. Ja. Und du konntest dann so die Konversation anzeigen lassen und erst dann hast du so den Gesprächsverlauf gesehen. Und da, also weil zwischen diese ganzen Einträge hat sich dann auch ein Eintrag von einem anderen Menschen geschoben, der dir geschrieben hat oder so. Also es war die ganze Zeit, es war sehr unübersichtlich.
Und kruscheln eigentlich. Konntest du.
Kruscheln Leute konnte man und anstupsen. Mhm. Das geht ja bei Facebook. Ja.
Konntest auch.
Geht das noch? Das ging mal bei Facebook, anstupsen. Lass uns bei Schüler-VZ bleiben. Ja. Auf jeden Fall erinnere ich mich auch sehr, sehr deutlich sogar an so Ex-Couple-Streitereien, also Pärchen, die sich dann so offen bekriegt haben auf Schüler-VZ. Und es ist nichts passiert. Das hat niemand moderiert. Die ganze Welt konnte auf Schüler-VZ nachlesen, dass sich, weiß ich nicht, Herbert und Marianne jetzt gestritten und getrennt haben. Ne, danach war auch veränderter Beziehungsstatus und dann haben so auch die Freundinnen so öffentlich getröstet und oh mein Gott, der hatte ich gar nicht verdient und
ey,
so.
Dann
kam wieder der wütende Post vom Ex-Freund und das war alles offen. Das sind 14-Jährige, wo das dann Schulgespräch wurde und oh nein.
Ich sag mal eins, ne? Meine allererste Freundin, die ich sehr lieb habe, die mir immer noch sehr am Herzen liegt und von der ich hoffe, dass wir für immer gute Freunde bleiben. Hallo, Rebecca. wir haben damals ja auch unser Trennungsbums, das ist ja auch über Schüler-VZ noch gelaufen, so quasi. Über Schüler-VZ und ICQ. ICQ ach, war ja dann Scheiße. Quasi die Messenger-Variante für, wenn man mal mit Leuten chatten wollte. Und ja, Ja, das ging auch. Und zwar hatte ich da den, da war das war alles schon so ein bisschen kompliziert und irgendwann lockte ich mich ein und ihr Beziehungsstatus war geändert. Und
Tatsächlich. Und so wurde Schluss gemacht mit dir.
naja, mit mir wurde auch noch mal unter mehr Worten und mehr Tränen und in Person Schluss gemacht, das muss ich dazu sagen. Aber das
Ah
war
ja,
so
okay.
der Vorbote, ja. Der Harbinger of Doom. Also ja, genau. Also das war dieses präpubertäre Teenager-Netzwerk. Da war
Ist das nicht
SchülerVZ ganz
traurig, dass ich
groß.
bei SchülerVZ nie meinen Beziehungsstatus ändern konnte, weil ich einfach in meiner gesamten Registrationszeit keine Freundin hatte? Oh Mann, ich war immer so ein bisschen neidisch auch darauf, ne, dass die Leute da. Da gab es auch so verschiedene Beziehungs. Was ist der
Ja.
Plural von Status? Stati?
Stat
Status?
Status, Stat Statu Statuus.
Es gab verschiedene
Jemand mit einem
Beziehungsstatus. Da
großen
gab es auch so
Latinum muss uns das
frisch.
mal erklären.
Ja, genau. So frisch verliebt in.
Aha, genau.
Oder es ist kompliziert mit.
Ja.
Das gab es dann auch bei Facebook, glaube ich.
Kompliziert gibt es auch bei Facebook, ja. Frisch verliebt gibt es
Genau,
nicht bei
es ist
Facebook.
kompliziert mit und verheiratet und, ach, keine Ahnung, so ganz bescheuerte Sachen, die niemand jemals auswählen
Es
sollte.
gab auch als Polit ah, bei SchülerVZ konnte man noch seine politische Orientierung
Ja,
angeben.
und ich habe damals konservativ angegeben, weil ich dachte, dass das cool ist.
Ja, links, rechts. Weißt du noch UFO? UFO hatte Kronloyal im Profil stehen.
Kronloyal auf jeden Fall.
Ah,
Naja, ab
der
einer gewissen
Kaiser halt.
Einkommensschicht ja durchaus verbreitet, ne? Aber ja, Shoutout geht raus an UFO, der diesen Podcast bestimmt nicht hört, aber
Nee.
Kronloyal. Ich hoffe nicht mehr
Nein,
inzwischen.
absolut nicht. Ich treffe ihn ab und zu mal in Göttingen regelmäßig, so jedes halbe Jahr oder was. Ist ja Jurist. Und dann sagen wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, sagen wir, oh, sag mal, müssen wir mal was machen. Ja, wir sollten echt mal in Kontakt bleiben. Und dann treffen wir uns wieder ein halbes Jahr nicht. Und dann sagen wir wieder, hey, wir sollten echt mal was machen. Ja, stimmt, wir müssen richtig in
Ja, ich
Kontakt bleiben.
meine,
So ist
so
das.
enden ja die Hälfte aller Schulfreundschaften. Das ist
Ja.
auch völlig okay, solange man bei diesen kleinen Meetings immer noch freundlich miteinander ist.
So.
Da weiß man dann schon beim Aussprechen dieser Empfehlung, dass man mal wieder was machen sollte, dass das auch nichts wird, aber es war trotzdem nett, sich mal wiederzusehen. Ja, liebe Grüße an alle diese Freunde. Ja, nee, SchülerVZ, politische, ja, alleine, dass man sich so offen da, das war alles viel besser sichtbar als jetzt bei Facebook.
Das
Wenn du
ist
jetzt bei
wahr.
Facebook auf dein Profil gehst, dann musst du richtig, ich bin nicht mehr bei Facebook, ich habe mich gelöscht vor ein paar Monaten, dann musst du richtig rumklicken, bis du dieses offene Profil wirklich siehst, weil diese Chronik damals das Format total verändert hat. Bei SchülerVZ war das alles total einsehbar. Du hast so mit einem Klick auf das Profil politische Ausrichtung gesehen, du hast
Geburtstag
sexuelle
irgendwie, ja.
Orientierung auch, konntest du angeben, du konntest alles angeben. Und das war wie so ein, ich stelle mir das zumindest so vor, wie so ein Tinder-Profil, eigentlich alles total offen. Ich war noch nie bei Tinder, ich weiß nicht genau, aber
Ja,
so stelle ich mir das vor.
doch.
Also es war wie so eine Partnerbörse fast
Tinder
schon. Du konntest
ist
alles auf
die
einen
Hölle,
Schlag sehen und warst
übrigens.
informiert.
Tinder ist die Hölle. Bei Tinder laufen nur die Leute rum, die so aussehen, als wollten sie in der Schule nie deine Freunde sein.
Das, okay,
Also,
ist wohl dein Eindruck
das
daraus
ist
geworden.
zumindest mein Eindruck
Ich
darüber.
kann
Ich
das
war
echt
ein
überhaupt nicht.
Wochenende war ich
Zählen wir
bei
sowas als
Tinder.
Social Media eigentlich?
Das ist eine
Ist
richtig
Tinder
gute
Social Media?
Frage. Ich finde es schwierig, weil du. Das Ding ist, auf all diesen Dating-Portalen hast du ja einen Prätext quasi. Du hast ja einen Grund, warum du miteinander sprichst. Es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, guck mal, hallo, guten Tag, ich wollte mal nur mal so mit dir quatschen, sondern es ist ja immer, es hängt ja über allem immer dieses Na, zu mir oder zu dir. So, deswegen finde ich
Es
das
gibt
auch
auch
so
eine.
herrlich unentspannt, auf Dating-Portalen mit Leuten zu schreiben. Ich habe es ja mehrfach
Ja.
probiert, irgendwie so aus Scheiß, manchmal auch. Also jetzt zum Beispiel Tinder habe ich mir damals installiert, weil ich so dachte, ah, guck mal, Pandemie hat angefangen, war auch Anfang des Jahres. Und ich so, gucken wir mal, was daraus wird. So, das habe ich, glaube ich, im März oder sowas habe ich das gemacht. Ein
Es
Wochenende
gibt.
benutzt und gedacht, boah, was für eine oberflächliche Kackplattform, geh fort. Und dann war auch wieder gut.
Aber das ist eben auch die Frage, sind das nicht alles oberflächliche Kackplattformen? Ich habe zum Beispiel jetzt hier
Ja.
gerade auch offen Tinder Social. Die Dating-App wird zur sozialen Plattform für Gruppendates. Aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. 2020. Naja, egal.
Was
Auf jeden Fall,
zum
ich würde es erstmal nicht zählen, aber
was ist
wenn ich
denn
da schon
ein
so die
Gruppendate?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht triffst du dich da einfach und spielst Brettspiele oder so. Ich finde auch sehr nett, dass Tinder übersetzbar ist mit Zunder. Stell
Zunder.
dir mal vor, so die deutsche Version Zunder,
Ja, guten
die
Tag. Ich hab
Dating-App.
mich jetzt auch bei Zunder angemeldet. Das, ich sag dir, das der ist Sopperlott. Ganz, ja, Sopperlott. Das ist ganz schön da, aber die ganzen Saupreisen, die braucht da immer, da swipe ich immer direkt nach, ich weiß gar nicht wohin, nach links.
Ich weiß auch nicht, wohin man swipe.
Ich habe keine Ahnung. Wir sind, manchmal sind wir auch nicht so ganz up to date, glaube ich, mit nee, dem, was.
So ein bisschen, ne? Behind the times.
Ja, wir sind alt, aber das, schon also, für unser Alter.
Dann gab es bei SchülerVZ, um das nochmal abzuschließen, es gab die Gruppen. Ja. Und ich möchte hiermit verweisen und mich outen, dass ich ein sehr erfolgreicher Moderator einer der größten SchülerVZ-Apps Gruppen war, nämlich WWE, Doppelpunkt, ich kenne mich aus. Hatte bestimmt 10.000 Mitglieder und ich war einer von 4 Moderatoren, der das Ganze da hier, ne, diktiert hat, bis ich gegangen bin, weil ich einen Skandal indiziert habe. Aber dazu, das bleibt jetzt ein Mysterium. Und daraufhin habe ich mich auch bei SchülerVZ gelöscht.
So, das habt ihr davon.
Und dann da war ich ab 2010, also jetzt wirklich fast 10 Jahre lang auf Facebook. Und alleine, dass ich 10 Jahre lang Mitglied einer sozialen Plattform war, finde ich so ein bisschen gruselig. Ja. Denn da hatte ich dann also auch Profilbilder, wo ich halt 14 war, so gefühlt. Mhm. Und die blieben dann dort. Und das ist einfach fucking gruselig, wenn Menschen sich mal kurz durch dein Leben klicken können. Hat mir auch ein anderer Freund gezeigt, der da noch viel länger ist und das auch immer noch viel intensiver nutzt. Du kannst so dein gesamtes Leben auf dieser Social-Media-Plattform abrufen. Und ich bin sicher, auch unser SchülerVZ-Dasein ist noch in irgendeiner Cloud oder irgendeinem Datenspace liegt das noch
Server
rum,
krepiert
vor sich hin. Ja. Genau, also ganz schön gruselig und bin nicht mehr bei Facebook, ich bin im Moment noch bei Instagram, also halt doch irgendwie bei Facebook und jeder, der WhatsApp benutzt, ist auch bei Facebook, also man kann diesem Konzern gut, ja gar nicht entkommen.
Das ist ja jetzt aber der Konzern gegenüber des sozialen Mediums, nicht?
Das ist richtig, aber
ja, Daten.
My data are still belong to them und so.
Ja, aber das ist wirklich sehr, sehr schwierig, da rauszukommen. Ich habe mich dann neulich mal mit auseinandergesetzt, auch im Rahmen der Nachhaltigkeit, mit irgendwelchen Messaging-Diensten, die irgendwie. Aber das Problem, was du oft hast, ist, du hast halt manchmal Alternativen dazu, die sind dann aber entweder so obskur, dass sie sowieso kein Mensch benutzt. Und dann hast du ein Messaging-Programm, was keiner benutzt. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ja toll. Und das ist so das Problem, was ich habe. Weil ich mir so denke, ich würde ja gerne auf so Sachen wie WhatsApp oder was verzichten. Nur,
es fehlt so ein bisschen die Alternative.
Es fehlt so ein bisschen die Alternative, genau. Das ist so das. Also
Telegram hat dieses Verschwörungsmythiker-Touch.
Ja, also Telegram ist halt auch so eine russische App. So, das muss jetzt heißen. Aber hat auch früher mal Probleme mit Datensicherheit gehabt. So im Grunde ist WhatsApp ein relativ sicherer Kommunikator, so vom Ding her, habe ich immer wieder gelesen. Also jetzt habe ich ja neulich mal so ein bisschen geguckt, was und irgendwie.
Dann gibt es noch
so ein paar koreanische Geschichten, ein paar japanische Messenger und sowas, aber das ist ja alles, da müsstest du deinen ganzen Kontakten sagen, guten Tag, lad dir mal bitte noch dieses Programm runter, wenn du mit mir reden möchtest. Und das ist schon, also das ist tatsächlich in unserer schnelllebigen Zeit, ne, wo man das ja auch irgendwie alles braucht, oder wo man zumindest sich einredet, dass man das irgendwie alles braucht, nicht? Schon schwierig. Ja.
Ja, das ist nämlich genau die Frage. Also ich auch gerade, wenn ich so zurückblicke auf meine Anfänge bei Facebook, es war ja irgendwie so eine Selbstsozialisation mit diesem Thema. Also es hat einem ja niemand erklärt, wie man das jetzt benutzt. Ich habe da jeden Scheiß drauf gepostet. Ja. Ich habe da gepostet, wenn ich keinen Bock auf meine Hausaufgaben hatte. Ja. Ist eigentlich ganz niedlich im Nachhinein. Ich habe da gepostet, wenn meine Eltern mich geärgert haben und ich dann, also ich habe da nicht geschrieben, meine Mutter hat gerade gesagt sowieso, sondern ich habe dann geschrieben, Scheißtag, Strich, Punkt, Strich. Und dann habe ich so einen depressiven Song drunter gesetzt oder so. Ne, aber ja, dann posten so, weiß ich nicht, Cousin, Cousine, Schwester posten so, oh, du Armer, und dann fühle ich mich besser. Ja, also, das war am Anfang ganz niedlich, aber dann bist du irgendwann 20 und denkst dir so, holy shit, das sollte ich mal löschen.
Ja, ich habe noch einen alten Facebook-Account. Ich habe ja irgendwann, habe ich den einen ja mal deaktiviert, und dann habe ich einen zweiten angefangen, weil ich so dachte, nein, diese App weiß zu viel. Ja. Und, das ist, dann habe ich den aus Versehen mal reaktiviert, weil der bleibt irgendwo liegen. Der wird ja eingemottet, ne? Und wenn du dich nochmal einloggst mit der E-Mail-Adresse, dann kommt der wieder. Das ist ganz gruselig. Ist wie so der Zombie der eigenen Vergangenheit. Ganz furchtbar.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kam das da und dann scrollte ich da durch und dann war ich so, ich war schon ganz schön edgy.
Ja, genau.
Halt dich fest.
Und Ja, und das ist ja auch irgendwie so ein Ding, was sich rauskristallisiert. Man findet auf Social Media schnell Menschen, die man als Vorbild für das eigene Social Media Verhalten benutzt.
Ja.
Also die dann auch viele Likes für das bekommen, was sie posten. Dann postet man das Gleiche, nur in viel uncooler und bekommt überhaupt keine Likes oder irgendwie nur so einen oder so. Und die Sehnsucht nach Likes und nach so Dopaminschüben keine Ahnung, das ist dann gerade bei Menschen in der Pubertät, glaube ich, auch einfach ein much needed Element ihres Alltags, ne? Und bei mir war das auf jeden Fall nicht anders. Also war, glaube ich, dann schon auch, als es dann irgendwann die Facebook-App gab, ich kann mich auch gut daran erinnern, dass die am Anfang total, total clumsy war und unübersichtlich und aber als sie dann verfügbar war, dann ging es dann erst richtig los. Also mit den Mobile-Devices hat das Ganze angefangen, wirklich durch die Decke zu gehen.
Ja, Facebook
Messenger. Das aber SchülerVZ noch überhaupt noch nicht, dass man das auf dem Handy hatte. Ja. Und genau, Facebook Messenger gab es dann. Das war am Anfang noch eine separierte App auch. Ja. Das weiß ich noch.
Es ist jetzt eine separierte App. Früher war das, glaube ich, nicht. Ja, es ist jetzt eine separierte App. Aber es war auf jeden Fall. Das ist alles. Aber als ich SchülerVZ hatte, da hatte ich auch gar kein Handy, was irgendwas konnte. Als ich SchülerVZ hatte, da hatte ich so ein Ding von Chibo. Das hat blau geleuchtet und hat, da musste ich im Monat losgehen und musste mir Guthaben kaufen beim Chibo.
Du bist der erste Mensch, den ich kenne, der ein Chibo-Handy hatte.
Wir hatten alle Chibo-Handys bei mir in der Familie. Wir sind eine Chibo-Familie, mein Freund.
Meine Mutter ist auch Fan von Chibo,
großartig.
Ich mag Chibo auch. Auf jeden Fall. Facebook und Dinge. Ja,
dabei.
War auf jeden Fall nicht cool. Und ich habe, dann gab es Anfang diesen Jahres, vor ein paar Monaten erst, einen Film namens The Social Dilemma, der auf Netflix für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Ich kann ihn nicht mehr genau reproduzieren. Ich habe ihn geguckt nach Empfehlung meiner Freundin. Und im Endeffekt greift er das auf, was schon alle immer wussten, dass das Ganze eine relativ gefährliche Angelegenheit sein kann, dass der Algorithmus wirklich nur stumpf auf Empfehlungen eingeht, die auf Sachen beruhen, die, ich weiß gar nicht, wo das jetzt hinführen soll. Also, dass der Algorithmus einfach undurchschaubar ist, dass da Sachen vorgeschlagen werden, die auch gefährlich sind, die nicht nach Potenzialen bewertet werden, wie verführerisch das jetzt zum Beispiel in bestimmte politische Strömungen ist für Menschen, die noch nicht politisiert sind. Da wird da auch jemand dargestellt. Es ist so ein Mix aus Doku und Film, der sich politisiert über YouTube, glaube ich, und da immer weiter in so eine rechte Szene reingerät, weil er sich durchklickt bei Recommended, ne? Also den Videoseiten rechts da auf der Seite. Ging mir übrigens auch schon mal so, ohne dass man das da bemerkt, guckt man erst Vorträge von so einem Herrn Jordan Peterson beispielsweise und plötzlich dann landet man bei Sam Harris und plötzlich landet man bei Ben Shapiro, der ein Far-Right-Commentator ist und stellt fest, die sagen irgendwie das Gleiche und irgendwie wird's immer krasser. Ich glaube, ich bin in die rechtskonservative Ecke von YouTube geraten. Und dann haben manche eben, wie ich dann zum Beispiel auch, das Glück und ziehen sich da wieder raus und so, also jetzt hört es langsam dann doch auf. Ich glaube, die sind alle gar nicht so cool.
Hier möchte ich nicht hin.
Und es gibt Menschen, die bleiben dann da. Ja. Und gerade in den Staaten wählen dann Donald Trump oder irgendwie sowas. Ne? Und das fängt auf jeden Fall auch bei sozialen Medien an. Ich wurde da eher so über YouTube reingezogen, nicht so über Facebook oder Instagram, aber gerade Instagram mit den großen Bildergalerien und den eindrucksvollen visuellen Schauplätzen, die sich dort bieten, ist auf jeden Fall auch so eine Art Rabbit Hole,
also Instagram, was einen
verschluckt und dann in so bestimmte Richtungen schubst.
Ja, Instagram wird auch ein immer wichtigeres Tool der neuen Rechten. Ne? Habe ich jetzt ganz interessante Sachen auch zu gelesen, neulich erst wieder mit halbwegs harmlos aussehenden Bildern und harmlos aussehenden Hashtags und sowas auch Politik
gemacht. Hashtag Heimat verliebt.
Genau, sowas zum Beispiel. Und das ist dann schnell ganz schön bitter. So, und ich habe auch festgestellt, apropos bitter, reimt sich auf bitter Twitter. Twitter ist auch das ist richtig schlecht. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kannst du mir bitte mal eine reinhauen für den blöden Wortwitz gerade.
Okay.
Und also sanft vielleicht. Aber so einen leichten Klaps habe ich verdient. auf Twitter ist auch ganz schlimm. Also da gibt es auch ganz, ganz viele rechte Trolle überall. Also das ist egal, was die Tagesschau könnte posten, was in Meppen ist ein Sack Reis umgefallen. Und irgendjemand würde drunter kommentieren, ja, danke Merkel, Corona-Diktatur und so. Also das ist, und dann siehst du auch immer, dass das oft irgendwie Accounts sind, die vor 2 Stunden erst angelegt wurden und sowas, ne? Also das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, Social Media zur Stimmungsmache. Man hat oft das Gefühl, manche Stimmen sind sehr viel lauter, als sie eigentlich sind und bilden einen größeren Teil der Gesellschaft ab, als sie eigentlich tun. Und dann ist das natürlich auch verführerisch für Leute, zu sagen, oh ja, guck mal, ich bin ja gar nicht in der Minderheit, ich bin ja in der Mehrheit, toll, toll. Dann rotten die sich da zusammen und machen irgendwelche komischen Dinge und dann haben wir so Sachen wie in Leipzig gestern, wo dann 20.000 Corona-Leugner, rechtsnationale Faschisten und deren Sympathisanten auf die Straße gehen und irgendwie sich mit der Polizei prügeln und das irgendwie kein Nachspiel hat. Und das ist sowieso, da will ich gar nicht so weit reingehen. Aber das ist natürlich tragisch, ne? Sowas. Auch diese Echokammern, man kriegt immer nur die Bestätigung, die man sowieso hören will von Social Media. Ja. Ich merke das auch auf Twitter zum Beispiel. Auf Twitter bin ich unterwegs in so einer, ich oute mich mal, in so einer linksintellektuellen Akademiker-Bubble. Die auch stark amerikanisch und englisch geprägt ist. Das heißt, da ist jetzt viel, viel los gewesen zur Election, da ist generell viel los, ja, da geht's viel um Antirassismus, da geht's viel um Police Brutality jetzt. Es war ein sehr desaströser Hintergrund, um irgendwo zu sein während der Black Lives Matter Bewegung. Hat mich aber auch sehr gebildet und weitergebracht auf die Art und Weise. Aber wenn ich da jetzt irgendwas posten würde, ich kriege ja immer nur das wieder, was ich wieder haben will. Und dann gibt es manche Leute, die halte ich für ein bisschen absurd, die dann sagen, nein, man muss sich aber mit allen Teilen des politischen Spektrums auseinandersetzen. Ja, vielleicht mal kurz, finde ich. Also man muss halt wissen, was die Standpunkte der Leute sind, die auch ganz absurde Sachen von sich geben. Aber dann, das heißt ja nicht, dass ich mich mit denen irgendwie lange unterhalten oder diskutieren muss, finde ich.
Du hast da jetzt auf jeden Fall schon einen wichtigen Begriff gedroppt, den ich auch aufgreifen möchte, nämlich den Begriff der Bubble. Man lebt in seiner Blase, in seiner Filterblase und da wird alles rausgefiltert, was einen eben nicht tangieren soll, was man ausblenden möchte, was im Leben dann nicht mehr vorkommt. Ich glaube, das ist im Social-Media-Bereich eben dann das, was man liked. Alles, was man liked, wem man folgt, ergibt die Bubble, die Blase von Einflüssen, von Personen, von Seiten, die einem angezeigt werden und das ist so die tägliche Begegnung sozusagen. Also das ist das, was einem täglich begegnet, was einem täglich beeinflusst, was einem täglich irgendwelche Botschaften sendet. Das ist die sogenannte Bubble. Und ich glaube, die hat inzwischen eigentlich jeder. Jeder, der Social Media benutzt, ist automatisch in einer Bubble. Und wie die dann auch aussehen mag, in einer rechtsnationalen Bubble, in einer linksintellektuellen Bubble, wie du das jetzt nennst. Ja. Ich würde sagen, bei Instagram geht mir das sehr ähnlich mit meiner Bubble. Und was man außerhalb davon mitkriegen könnte, das sieht man dann immer nur bei der Suchenfunktion, wenn man so ein bisschen durch die Bilder stöbert, da geht mir das immer so. Und ich glaube auch, dass das für, abhängig davon, was man eben liked, dass das auch wirklich Vorteile bringen kann. Das ist, wie du sagst, ich habe auch über Instagram, glaube ich, mittlerweile meinen höchsten Nachrichtenkonsum, weil ich da eben auch Sachen like, wie die Tagesschau oder wie Radiosender, die da auch gute Präsenzen haben und gute Bildergalerien mit Nachrichten oder irgendwelchen Meldungen zusammenstellen. Also das ist eigentlich eine sehr gute, zusammenlaufende Plattform für Nachrichten und für Werbung für Beiträge, die man sich dann auch auf externen Plattformen angucken kann, von öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangeboten. Also hat echt seine Vorteile. Aber für mich ist immer so ein bisschen die Frage, wie ist das Gewicht im Verhältnis dazu, was ich an absolut unnützem Content konsumiere und was ich auch einfach damit zubringe an Zeit, nur durchzuscrollen, nur zu swipen.
Ich habe jetzt neulich, sozusagen. Ich habe das neulich erst gelernt, auf Twitter habe ich den Begriff gelernt, Doomscrolling. Tatsächlich. Und das ist ja auch so eine Frage, die vielleicht auch zum Thema unseres Podcasts sehr relevant ist. Was macht denn das alles mit uns und unserer Psyche?
Und da habe ich jetzt ein paar Punkte, die wir vielleicht ja mal durchgehen können und so sagen können, ob wir das auch schon erlebt haben im Zusammenhang mit Social Media. Also ich nehme an, du bist bei, was benutzt du denn täglich an Social Media?
Twitter. Bei Facebook.
Nur Twitter.
Nur Twitter benutze ich unbedingt täglich. Also bei Instagram gucke ich immer mal so quer, aber da passiert eigentlich nicht so viel, weil ich ja selber nicht so viel mache. Ich poste dann ab und zu mal was auf unserer Seite.
Genau.
Aber das ist dann gerade auch mal das. Eventuell, wenn ich gerade mal wieder ein paar Miniaturen angemalt habe, dann poste ich was auf meiner, ich habe Miniaturen angemalt, Instagram-Seite. Das ist aber auch so eine ganz exklusive Bubble, da ist halt nicht viel. Da ist halt nur angemalte Miniaturen. So. Das ist was anderes passiert da nicht. Twitter benutze ich tatsächlich viel, weil bei Twitter so viel passiert. Ja, da ist ein ganz krasser Nachrichten-Input und du kannst ja auch verlieren in irgendwelchen Threads und irgendwelchen Kommentaren und irgendwie. Und
ja, also lass uns mal die Punkte durchgehen. Der erste Punkt wäre nämlich auch, ich weiß nicht, wie wir mal anfangen sollen, General Addiction. Hast du ein Problem da, oder hattest du schon mal das Gefühl, du benutzt es zu viel, es nimmt zu viel Raum ein?
Ja, ja. Ganz, ganz deutlich. Definitiv. Also das merkst, ich finde, das merkst du immer dann schon, wenn du so eine App aufmachst und es ist nichts Neues passiert und du refreshst dann so einmal, zweimal, vielleicht noch ein drittes Mal und denkst du so, oder machst du die App zu, tust das Handy in die Tasche und 10 Minuten später hast du es wieder in der Hand und bist wieder in derselben App drin. So, und das, da merkst du ja kognitiv auch, nee, das ist doch Blödsinn. Ich weiß doch, da kann doch gar nichts passiert sein in den 10 Minuten. Und selbst wenn. So.
Genau.
Ja, und das hatte ich schon.
Ich möchte das auch bestätigen. Bei mir war das auf jeden Fall so. Gerade als ich noch Facebook und Instagram auf meinem Handy hatte, aber das ist schon Jahre her, dass man es einfach automatisiert öffnet. Also du hast das in Göttingen natürlich nicht das Problem, aber gerade in Berlin, wenn du halt U-Bahn fährst, gucken mittlerweile eigentlich, würde ich sagen, 90% aller Mitfahrenden während der Fahrt auf ihr Handy. Und was guckst du auf dem Handy? Ja, entweder irgendwie eine Serie, habe ich auch bei vielen Menschen gesehen, aber die meisten gucken auf Social Media, sei das jetzt Facebook oder Instagram oder Twitter oder auch eine WhatsApp oder so, aber genau, du öffnest das einfach. Und das ist auch bei mir so ein Mechanismus gewesen, der sich entwickelt hat. Also ich stehe auf, ich öffne Instagram. Sofort. Ja. Einmal kurz. Und weiß ich nicht, nach 2 Minuten mache ich es wieder zu und dann mache ich meinen Alltag. Und genauso in der U-Bahn. Ich setze mich rein, ich setze mich auf meinen Sitz, ich hole das Handy raus, ich swipe durch Instagram einmal durch oder scroll einmal durch. Ja. Und als ich das jetzt gelöscht hatte diese Woche, habe ich richtig gemerkt, dass, ich bin nicht so oft U-Bahn gefahren, aber als ich dann mal wieder so weit kam, ich habe mich in die U-Bahn gesetzt, ich habe mein Handy angemacht, ich habe es entsperrt, ich mache das mal gerade, ich habe einmal nach rechts geswiped, da ist dann meine Übersicht mit den ganzen Ordnern, was wo drin ist, welche Apps in welchem Ordner und so, habe auf den Ordner gedrückt, wo Instagram drin war, habe nochmal nach rechts geswiped und dann unten rechts wäre mein Instagram-Symbol gewesen. Ja. Und das war dann halt nicht mehr, weil ich das vom Handy geschmissen habe. Und ich hatte so 6-mal den Effekt, dass ich das gemacht habe und gemerkt habe, ist ja gar nicht mehr da. Was wollte ich denn eigentlich gerade auf Instagram? Ja, eigentlich hatte ich gar nichts im Kopf. Ich wollte nur einmal kurz wieder mein Gehirn mit Reizen überfluten und gucken, ob irgendwas Positives dabei ist.
Muscle Memory auch, ne?
Genau, so. Das ist einfach, es ist wirklich Muscle Memory gewesen. Automatismus. Es ist einfach meine Hand hat diese Funktion einfach so krass internalisiert, das kriege ich so schnell nicht mehr raus. Und ja, kommen wir dadurch auch zum nächsten Punkt. Weiß ich nicht, sollen wir das so ein bisschen nach Gewichtung machen oder soll ich es einfach der Reihe nach vorlesen?
Mach es doch mal.
Unhealthy Sleep Patterns, also ungesunde Schlafgewohnheiten. Wurde dein Schlaf und deine Schlafgewohnheiten, wurden die schon beeinflusst durch deinen Social-Media-Konsum?
Puh, selten, aber bestimmt manchmal. Also zum Beispiel, ich habe ja dieses ungesunde Problem, dass wenn ich mich irgendwie auf sozialen Medien mit Leuten auf Diskussionen einlasse, was total blödsinnig ist, macht das einfach nicht. Ich habe noch nie eine Diskussion, doch zwei, glaube ich, auf Twitter. Aber ich habe, ich habe tatsächlich, also das waren tatsächlich mal Diskussionen, wo ich dann auch mal irgendwie, wo ich zu dem Schluss gekommen bin, okay, komm, wir haben einfach aneinander vorbeigeredet und wir sind eigentlich doch auf einer Seite und dann ist alles gut. Aber die meisten Diskussionen, die man führt, sind einfach nur, man beleidigt sich gegenseitig oder schmeißt sich gegenseitig an den Kopf, wie klug man ist und was man für bessere Argumente hat. Und also in den meisten Fällen wollen die Leute ja auch gar nicht mit einem diskutieren. Aber sowas hat dann schon mal dazu geführt, dass ich eventuell noch mal länger wach geblieben bin, als ich sein wollte. Nicht oft.
Ja.
Auf keinen Fall oft, aber sicherlich ein oder zweimal.
Ja, voll. Also ich denke bei mir auf jeden Fall, und das betrifft vor allem das Problem des Einschlafens. Ich hatte meine größten Unruhephasen und auch generell Wahrnehmungen, dass bei mir psychisch gerade was nicht stimmt und dass ich unruhig bin, immer, auch heute noch, vor dem Schlafen gehen. Mittlerweile nicht mehr, weil es mir einfach wesentlich besser geht, aber früher auf jeden Fall, die letzten 2 Jahre immer, Einschlafen war ein Horror, unter der Woche vor allem.
Ja.
Und was macht man? Man greift zum Handy und fängt an, einfach sinnlos irgendwelche Dinge zu tun. Und bei mir war das auf jeden Fall auch dann Social Media zu konsultieren und da einmal alles durchzuklicken und mich irgendwie abzulenken. Und das ist, diese Ablenkung ist so ein generalisiertes Ding bei Social Media. Es ist einfach so ein Tool, das du dein Gehirn beschäftigst. du brauchst jetzt gerade irgendwelche Reize, die dich davon ablenken, dass es innerlich einfach gerade unruhig ist, dass du in der Stille wahrnimmst, dass irgendwas dich noch kribbelig macht und beunruhigt. Und da ist Social Media ein ganz hervorragendes Tool für, weil es eben so eine Masse von Eindrücken gibt. Also auch das kann ich rückmelden, nach einer Woche Abstinenz wird Instagram, wirkt das wie eine völlige Überladung an Eindrücken. Das ist also die ganzen Stories und das Bild, und das ist ja schon sehr reduziert im Vergleich zu Facebook, wo du ja erschlagen wirst von den vielen Meldungen und den ganzen, wie das da eingerichtet ist und so. Also Instagram ist ja schon sehr minimalistisch und trotzdem, es ist so viel, es leuchtet so viel und alle Menschen haben irgendwelche Bilder gepostet und also
alle Leute wollen was anderes von dir auch.
Ja, es ist so merkwürdig, wie das im Nachhinein so standardisiert für das Gehirn war, so, ja, ist halt Instagram, und dann machst du es eine Woche nicht und dann ist es so, boah, ist das viel, es ist wie, als würdest du in die Sonne gucken, ne, und als wärst du geblendet und ganz, ganz ungeil. Von daher, ja, auf jeden Fall hat das meinen Schlaf negativ beeinflusst. Und mit diesem ganzen Reizüberflutungsding, würde ich jetzt auch drauf eingehen, es gibt noch die Punkte unrealistische Erwartungen und Fear of Missing Out, FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Wie ist es da bei dir?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz realistische Geschichte. Mittlerweile glaube ich nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber durchaus.
Damit auch älter.
Genau, aber durchaus eine wichtige Geschichte, ne? Also, dass man sich so denkt, pass mal auf, wenn ich jetzt irgendwie nicht gucke und ich habe das nicht oder ich bin irgendwie, das ist ja auch so dieses, wenn ich nicht bei Facebook bin, dann verpasse ich bestimmt irgendwas. Deshalb brauche ich diesen Facebook-Account oder so. Oder wenn ich jetzt nicht auf Instagram gucke, dann verpasse ich bestimmt irgendwas. Deswegen muss ich jetzt auf Instagram gucken. Twitter. Das geht schon mal schnell. Ne? Also, dass man so denkt, oh ja, ich darf jetzt aber bloß nichts. Aber man kann ja auch nicht, wenn man gefragt wird, wovor man Angst hat, was man verpasst, kann man das ja nie in Worte fassen. Ist ja nicht so, dass man sagt, ja, ich habe jetzt Angst, dass ich das und das verpasse. Sondern es ist mehr so, dass ich irgendwas verpasse. Irgendwas Wichtiges.
Ja, man weiß es nicht, bis man es dann doch gesehen hat. Oh, jetzt hätte ich verpasst, das weiß ich nicht. Ja. Alte Schulbekannte XY ein Fotoshooting im Kornfeld gemacht hat und ihre Haare schön zurückwirft. So, ja, super. Brauche ich das wirklich so? Das ist nicht nur alles in Social Media, aber man kriegt halt trotzdem Nachrichten mit. Es gibt jetzt gerade in dieser Woche habe ich gemerkt, ich habe dann eben andere Medien benutzt und hatte dann nicht eine subjektive oder nicht so eine krass subjektive Prägung dabei wie auf irgendwelchen Influencer-Seiten, sondern es war noch halbwegs journalistisch objektiv gehalten. Gerade in diesem in Zusammenhang mit der US-Wahl, es haben ja alle irgendwie Senf dazu zu geben. Und gerade wenn es zuerst nicht so gut aussieht und alle sagen, abwarten, abwarten, aber dann hast du eben die ganzen Individuen, die sagen, oh mein Gott, ich habe Angst, dass Trump wiedergewählt wird. Das hätte mich viel mehr runtergezogen, als einfach dieser Radio-Coverage zuzuhören. Ja. Und da war ich dann doch sehr froh, dass das einfach, also wieder war ich sehr froh, dass ich das dann einfach nicht auf dem Handy hatte und nicht die ganze Zeit damit konfrontiert war, was die Schwarmintelligenz sozusagen zu Themen sagt, die mich sowieso schon beschäftigen und auch belasten.
Ja, nee, klar, das kann ich total verstehen. Das ist,
ich möchte den Punkt jetzt nochmal ansprechen, negatives Body-Image, negative Körperwahrnehmung und mich als massiv betroffen outen.
Samesies.
Also ich glaube, das ist auch was Frauen noch viel krasser beeinflusst, aber die Männer auf jeden Fall nicht ausnimmt. Ne?
Also gerade
in Bezug auf Kraftsport.
Genau, gerade bei uns, wenn du dann irgendwie, dann folgst du 5 oder 6 Wrestlern auf Instagram und die haben alle einen Personal Trainer, die haben alle irgendwie einen Ernährungsplan und kriegen ihr Essen irgendwie nach Hause geschickt, das abgepackt ist von was weiß ich, Trifecta oder wie auch immer die heißen, ja. Und das ist ja deren Job. Deren Job ist wirklich, wirklich in Anführungszeichen gut, vor allen Dingen aber durchtrainiert und krass auszusehen. So. Und dann guckt man so an sich runter und sieht so die einzelnen Speckröllchen und guckt dann in den Spiegel und stellt sich fest, oh, ich bin so unproportional. Und das geht sehr schnell. Das geht wirklich sehr, sehr schnell.
Es gibt auch mittlerweile viele Influencer, die dagegen steuern, die sozusagen für mehr Realität auf Instagram werben. Ich möchte an dieser Stelle einen kritischen Blick auf genau diese Gruppe von sogenannten Sinfluencern werfen. Also die Luisa Dellerts dieser Welt oder, ach weiß ich nicht, bei Männern gibt es zum Beispiel, der hat eher mit Filmen zu tun, aber gibt es zum Beispiel Robert Hofmann oder die ganzen Veganer eigentlich, die Männer bei den Veganern, die sind alle so sogenannte Sinfluencer. Die machen positiv an dieser Stelle, gerade bei so einer Luisa Dellert, die machen wirklich sehr viel richtig in Bezug auf Körperwahrnehmung und in Bezug auf unrealistische Erwartungen. Gleichzeitig, und das ist nicht unkritisch zu beachten, das sind am Ende trotzdem Menschen, die dir was verkaufen wollen. Ja, die auch viel in, klar, also wenn die sowas in Richtung politische Aktivität machen, dann ist das einfach nur eine Beeinflussung und die tun ihre Meinung kund und so, das ist alles völlig okay, aber die haben alle trotzdem, habe ich festgestellt, irgendwie haben die trotzdem eine eigene Product Line oder dann ist dein Konsum, der eigentlich ja per se zu hinterfragen ist, den gibt's aber dann in nachhaltiger Version, dann kannst du deren Produkte kaufen, also es ist alles, auch in Bezug auf unrealistische Erwartungen, es gibt nicht nur die einen Bösen und die anderen, die es dann richtig machen, sondern alle wollen irgendwie was von dir, alle haben ihre eigene Vorstellung und ob du jetzt diese oder die andere fremde Vorstellung übernimmst, auch in Bezug auf so Körperwahrnehmung und so, da muss man immer gucken, ob das nicht einen faden Beigeschmack hat oder ob das wirklich dann ganzheitlich zu idealisierende Menschen sind, die sich da präsentieren. Selten. Und ich möchte davor warnen, diese sogenannte Sinfluencer-Gegenbewegung als unkritisch gut wahrzunehmen. Ja. Ne? Also guckt nochmal wirklich, wem ihr da folgt. Und ich bin auch ein Befürworter des radikalen Entfolgens. Wenn irgendwas da nicht passt, dann schmeißt ihr aus eurem Feed raus. Ich habe das schon mehrmals gemacht, dass ich ausgemistet habe. Und auch beispielsweise so grundsympathische Menschen wie Dwayne The Rock Johnson habe ich mittlerweile nicht mehr drin, weil mir dieses Gepumpe und ich ignoriere meinen Schlafrhythmus und ich ziehe durch und hart wie Kruppstahl Gelaber einfach irgendwann auf den Sack ging.
Toxic Positivity. Muss
man gucken. Ja, genau, so richtig, ganz genau, das ist voll das Stichwort, ne? Dieses toxisch-positive, alles ist wunderbar, Sonnenschein, ich bin ausgeglichen innerlich und.
Und du musst dich nur genug reinhängen und dann wird's auch schon wieder besser und so. Und
ja,
oder hab du dich musst nicht nur so, alles wird gut.
Meditier nochmal drüber, ja. Trink einen Tee, so, das ist dann so dieses Influencer-Gehabe.
Manchmal wird nicht sagen, alles gut. Nee. Manchmal ist einfach alles scheiße. Das ist so.
Ja, genau. Man darf sich auch mal schlecht fühlen, das ist völlig in Ordnung, bitte. So. Oh, nee, also schmeißt die Leute aus eurem Feed, wenn es euch wirklich nervt und bewerbe ich dafür. So. Am Ende sind wir aber auch nochmal so bei diesem Ding des Ursprungs unseres Podcasts, dass wir ja auch auf Rollenbilder so ein bisschen hängen geblieben sind und die hinterfragen. Und ich finde, dass das auch bei Männern auf Instagram total reproduziert wird, dass es so viele Reproduktionen gibt von als Mann musst du trainieren, deine Ernährung besteht aus Chicken und Broccoli und
und dazu,
ich glaube, da werden geschlechtliche Rollenbilder auch einfach unglaublich krass reproduziert
und dazu gibt
erhalten eine Plattform, wo sie richtig krass hochgehoben werden.
Dazu gibt es dann gefühlt auch einfach die den krassen Gegenpol ganz viel. Und mir fehlen oft so Dinge, die versuchen, das irgendwie halbwegs zu vereinen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt dann auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, ja, so und so und so und so. Und dann gibt es auch ganz viele ganz wichtige Menschen, die sich auseinandersetzen mit Sachen von Femininität in Männern und sowas und Make-up und Kleider tragen und sowas. Und das sind alle ganz wichtige Sachen auch. Aber es gibt ja ein Spektrum zwischen ich esse nur Brokkoli und Chicken und gehe 6 Tage die Woche pumpen und hart wie Stahl und irgendwie und ich habe mir schön meine Augen geschminkt und trage ein Kleid und so. Und es gibt ja auch sicherlich Menschen, die machen beides. Und da ist oft keine Balance da, glaube ich, weil das so Sachen sind, die wenig Berührungspunkte miteinander haben.
Mir fehlt auf Instagram oft dieser reine Blog-Charakter, dass Menschen, also ich glaube, ich finde grundsätzlich alles schwierig, wo mir Menschen irgendwas verkaufen wollen. Ich frage mich, also gibt's auch, ob es nicht sinnvoller wäre, gerade als großer Influencer, diesen Aspekt des Marketings, also die leben halt davon, das ist das Problem, aber diesen Aspekt des Marketings und der Produktverkaufung komplett rauszunehmen. Warum geht es da nicht einfach nur um so gedanklichen Diskurs? Warum können die nicht einfach generell ihre Gedanken teilen, wie das eben so früher bei Blogs der Fall war, die mittlerweile ja auch völlig raus sind, so niemand liest mehr Blogs oder irgendwelche Newsletter. Das ist ja alles schon irgendwie über Instagram mittlerweile.
Einmal im Monat lese ich einen
Newsletter. Warum muss es dann im Nebensatz immer doch das Produkt sein, was besser ist oder das Fitnessprogramm oder irgendwie der Yoga-Retreat oder so? Warum kann es nicht einfach nur gedankliche Auseinandersetzungen, gedankliche Anstöße, weiß ich nicht, Buchempfehlungen oder so sein, ohne
Affiliated-Link? Weil du solche Sachen halt oft nicht verkaufen kannst. Und das ist so ein bisschen schade, dass dann immer, und ich denke, bei vielen Leuten fängt es ja so an, ne, dass Leute gibt, die haben Lust auf einen gedanklichen Austausch, die haben Lust auf irgendwie auch so ein bisschen was Philosophisches und alles, und dann letzten Endes endest du halt in dieser, jetzt komme ich und oute mich als Antikapitalist, nein, aber dann endest du in dieser kapitalistischen Blase von, ja, aber du musst ja irgendwas tun, du musst ja irgendwie produktiv sein, sonst hast du keinen Mehrwert für die Gesellschaft. Ja. Ich sehe das sehr kritisch, muss ich sagen. Denn auch irgendwie gedankliche Beiträge zur Gesellschaft sind ja Beiträge zur Gesellschaft. Aber ich möchte jetzt, wo wir ja wahrscheinlich auch zum Ende kommen bald, schon wieder eine Weile am Quatschen hier, aber so ein wichtiges und gutes Thema, nochmal kurz vielleicht darauf zu sprechen kommen, dass ja Social Media nicht nur, und das ist mir immer sehr wichtig, nicht nur was Negatives ist, absolut nicht. Denn ich finde es oft schwierig, oft wenn auch über Social Media in Social Media geredet wird, gibt es auch immer sehr viel Schwarz- und Weißmalerei. Auf der einen Seite, ja, ganz wichtig und deswegen kann ich, also was, wenn du so eine Facebook-Werbung siehst, ne, dann würdest du denken, das ist alles Heititai und Sonnenschein. Wohingegen, wenn du dann irgendwie einen Beitrag dazu guckst, dann ist, denkst du dir so, ja, da werden alle meine Daten ins Darknet verkauft und morgen, weiß ich nicht, und morgen...
Von Hackern in Kapuzenhoodies.
Ja, genau, und morgen stehen die bösen Männer bei mir vor der Tür und entführen meinen Zwergspaniel. Das ist ja irgendwie, die Realität liegt ja irgendwo dazwischen und ich muss sagen, ich habe das jetzt auch in letzter Zeit jetzt mit der Election wahrgenommen, ich habe das zu Zeiten der Black Lives Matter Bewegung wahrgenommen. Social Media ist mittlerweile ein sehr wichtiger Kanal auch zur Informationsverteilung, gerade aber auch zum Beispiel in Ländern, wo es sehr schwierig ist, bestimmte Informationen durchzukriegen zu anderen Menschen und sowas. Ne? Also das geht oft schnell. Also ich weiß noch, was für eine große Rolle Social Media gespielt hat damals im sogenannten arabischen Frühling, dieser Revolutionswelle da im nordafrikanisch nahen nahöstlichen Raum, die ja dann irgendwie so ein bisschen ins Leere gelaufen ist in letzter Konsequenz. Aber da war das ja sehr wichtig, weil das auf Staatsmedien gab es keine Berichterstattung über Dinge und dann gab es halt Social Media und so wurde die Welt darauf aufmerksam, dass solche Sachen passieren. Das sind dann sehr wichtige Geschichten. Oder wenn sich Leute organisieren auf Social Media, ist das eine sehr wichtige Sache. Oder wenn Leute irgendwie, weil sie in den USA... und das ist ein systemisches Problem, keine Krankenversicherung haben und irgendwie, und weiß ich nicht, und ein schweres, schwer krank sind und irgendwie Geld brauchen dafür und wenn die dann irgendwie über Social Media eine Kampagne starten und dann noch Erfolg haben damit, das passiert ja auch nicht jedem, und dann irgendwie ihre Krankenhauskosten bezahlen können, tatsächlich, das sind immer die positiven Sachen, Seiten davon. Und eine Sache, die auch einen Bezug auf unseren Podcast hat und die mein Freund Philipp mich gebeten hatte, auch anzusprechen, und ich finde, das ist gar nicht falsch, ich mache das mal ganz kurz, ich will da gar nicht so viel zu verlieren, vielleicht nur den Anstoß, sich damit vielleicht auch auseinanderzusetzen, wenn man lustig ist, das ist der sogenannte Movember. Das ist dieser Trend, den es jetzt auch seit ein paar Jahren gibt, sich im November einen Schnurri wachsen zu lassen als Bartträger, wenn man es denn kann, und damit quasi ein Zeichen zu setzen für Männergesundheit. Und da ging es ursprünglich halt so um so Sachen wie anscheinend Prostata- und Hodenkrebs, so biologisch männerspezifische Krankheiten. Mittlerweile geht es halt aber auch sehr viel um psychische Probleme, weil das auch eben genau wie wir ja auch in unserem Grundgedanken für diesen Podcast festgehalten haben, eine Sache ist, die Männern immer selten zugestanden wird, überhaupt psychische Probleme zu haben. Und wie man dann damit umgeht. An dieser Stelle, das ist halt meine positive Empfehlung. Guckt doch nochmal rein, was der Movember so macht. Und wenn ihr das interessant findet, wenn ihr das unterstützend findet, dann könnt ihr euch damit ja mal auseinandersetzen. Wenn nicht, dann halt nicht, nicht? Aber das wollte ich noch unterkriegen hier.
Auf jeden Fall gut, dass wir es noch erwähnt haben. Und in Bezug auf generell psychische Gesundheit ist Social Media auch nochmal hervorzuheben als etwas, was in beide Richtungen ausschlägt. Also es gibt Studien, jetzt mache ich wieder den berühmten Satz, es gibt Studien. Ich hatte es hier eigentlich einmal offen. Genau, eine Studie aus Österreich aus 2014 hat die Stimmung untersucht von Partizipierenden nach 20 Minuten Facebook-Konsum. Mhm. Und die Partizipierenden haben sich nach 20 Minuten Facebook-Konsum tatsächlich ein bisschen schlechter gefühlt, denn they saw it as a waste of time.
Ja.
Das heißt, wenn ich traue unseren Hörenden zu, dass ihr mittlerweile durchschaut, wann ein Social-Media-Konsum sinnvoll ist und wann nicht. Und wenn ihr am Ende des Tages euch gefragt habt, was ihr um alles in der Welt und heute schon wieder so viel am Handy wart, dann würde ich wirklich vorschlagen, dass ihr das so tut, wie ich es diese Woche von Felix auch verschrieben bekommen habe. Verschreibe ich euch hiermit einen Social-Media-Detox von, weiß ich nicht, einer Woche. Und ihr guckt einfach mal, was das mit euch macht. Und danach kann man auf jeden Fall mit einer anderen Brille nochmal an Social-Media herantreten und gucken, was ist daran wirklich sinnvoll und was nicht.
Auf jeden Fall.
Und ich würde auf jeden Fall auch nochmal hervorheben, dass gerade in Bezug auf mentale Gesundheit Instagram und andere Social-Media-Plattformen Krankenwagen, hat man den gehört, auch ein Auffangbecken sein kann. Etwas, ja, was Halt geben kann und was nicht. Aber es gibt auch sehr viele, die das glorifizieren, wo es schick ist, eine Depression zu haben, wo es schick ist, sich zu ritzen. Es gibt zum Beispiel auch hier Tumblr, war ein ganz großes Problem diesbezüglich. Ja. Da gibt es Communities, die das total glorifizieren, sehr grafisch darstellen, wenn gerade auch Frauen psychische Probleme haben und sich selbst verletzen. Es ist unglaublich, was es da alles für Bewegungen gibt, aber die kriegen da eben so ein Sammelbecken für. Ja. Naja, also auch da schlägt es in beide Richtungen aus und wir promoten hier hoffentlich eine Seite, die sich differenziert positiv damit auseinandersetzt. Aber danach muss man suchen, ne? Und Misstraut grundsätzlich allen Leuten, die euch was verkaufen wollen, wäre mein Tipp. Guckt da wirklich kritisch, ob das alles Gold ist, was glänzt. Und dann kann man vielleicht auf lange Sicht zu einer Möglichkeit des Social-Media-Konsums finden, die nicht grundsätzlich toxisch ist. Vielleicht muss man sich einfach so feste Tageszeiten nehmen. Und am Ende möchte ich trotzdem, gerade in Bezug auf so Kommunikation über soziale Medien, ich hatte in letzter Zeit einige sehr schöne Kommunikation mit vergangenen Kontakten über Instagram. Im Zweifel ruf doch trotzdem lieber an. Was ist mit dem guten alten Festnetztelefon passiert, Felix? Ich habe überhaupt keins. Das waren noch Zeiten, da musste man sich noch Telefonnummern merken und konnte nur den One-on-One-Gesprächskontakt suchen und hoffen, dass das irgendwie gut geht, ohne awkward zu sein. Das wäre doch ganz schön gewesen. Aber ja, das so zu Social Media. Mich hat es auf jeden Fall diese Woche sehr positiv beeinflusst, es auch mal einfach auszuschalten, so wie Peter Lustig früher sagte, und jetzt abschalten. Entzieht euch mal der ganzen Reizüberflutung und checkt, wie es ist ohne. Ja, und dazu kommen wir noch schnell zu unseren Reflexionsaufgaben, bevor wir für heute abschalten, Felix. Ja. Denn ich habe meine schon ausgiebig erläutert. Jetzt aber du. Genau. Du hattest auch eine.
Ja, ich sollte mich ja mal wieder zu meinen künstlerischen Wurzeln zurückbesinnen und ein paar mich mit Liedern und Sachen auseinandersetzen, die mich irgendwie die mich irgendwie beschäftigen, ne, und wenn mich Sachen beschäftigen, sollte ich mich mal wieder hinsetzen und sollte mal wieder irgendwie was in Reimform oder in Versform oder in auf jeden Fall in geschriebener Form festhalten. Das habe ich ja lange Zeit früher immer so gemacht. Ich habe tatsächlich auch was geschrieben. Es ist wie immer eher ein Lied, als dass es ein Gedicht ist. Wenn du möchtest, kann ich es vorlesen. Es sind nicht allzu viele Zeilen.
Ja, aber dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und das Outro ist heute Felix Kunst.
Nun gut. Moment, bevor wir das tun, mit unserer Self-Care-Aufgabe für die nächste Woche. Das müssen wir noch, vorschieben.
Ja, genau, können wir trotzdem so machen, genau. Dann sag mir,
Ich habe überlegt. Ich muss mir mal überlegen, was andere Menschen so für Selfcare machen. Sag, Konzi, meditierst du?
Nee, gerade nicht.
Dann ist das jetzt meine Selfcare-Aufgabe für dich. Sofern du kannst und du die Zeit findest, meditier doch mal. Wenn du kannst, täglich. Wenn nicht, nicht schlimm. Die Meditation läuft ja nicht weg vor dir.
Okay.
Auch nicht lange sein, 10 Minuten vielleicht oder so. Und dann.
Okay, ja, 10 Minuten. Ja, okay, plane ich ein, werde ich machen, werde ich drüber berichten. Jetzt muss ich dir auch eine Social-Media-Aufgabe, genau, eine Self-Care-Aufgabe geben. ich möchte, dass du deine Kommunikationsdienste auf deinem Handy achtsam benutzt und jeden Tag gezielt einem anderen Menschen mal wieder schreibst und dich mal wieder meldest, so wie es in den letzten Wochen von dir gefordert wurde.
Ja, doch. Das ist doch gut.
Ein Mensch reicht. Wunderbar.
Wunderbar.
Schreib einem Freund oder einer Freundin. Das war mal so eine Aufgabe, die ich hatte.
Sehr schön.
Ja, cool.
Dann machen wir das.
Dann machst du das.
Gut. Und dann in bester Peter-Lustig-Manier kommt jetzt ein Outro und danach, na, wie schon, abschalten. Es ist zu warm für diese Zeit und zu früh für Einsamkeit. Frag mich bloß nicht, wie es mir geht, weil ich es doch selber nicht verstehe. Irgendwie wird es schon gehen und dafür muss ich es nicht verstehen. Ich habe bis hierhin überlebt, es wird schon weitergehen. Und weil ich gerade nicht weiß, wohin, bleibe ich sicherlich nicht stehen. Es ist der ewig selbe Kreislauf von ich weiß nicht und was nun. Und das gibt mir letzten Endes den ganzen Tag voll nichts zu tun. Ich weiß doch auch nicht. mir geht's gut. Zumindest doch auf dem Papier. Ich habe alles, was ich brauche. Und trotzdem sitze ich jetzt hier. Macht's gut.
Ciao.